Hallo, ich bin der Robert.
Hallo, ich bin der Tom.
Gemeinsam sind wir Hangweirer und Palfrader.
Na, alles dann.
Geh bitte, was sagst du jetzt noch alles dann?
Also darfst nur du immer das sagen?
Nein,
ich will es vielleicht auch mal sagen.
Fangen wir einfach an. Ihr Zuckergoschis, wir haben heute einen besonderen Gast.
Jetzt müssen wir klären. Sagen wir Michael Bauer, sagen wir Heidelbeer Hugo, wie dürfen wir sagen zu
einfach
dir?
Einfach Herr Heidelbeer.
Herr Heidelbeer. Herr
grüß Heidelbeer. Gott, Herr Heidelbeer.
Nein, Michi natürlich.
Michi, hallo.
Grüß dich, lieber Michi. Die erste Folge in unserem neuen Studio.
Ja, es ist noch ein bisschen eine Rumpelkammer,
die,
aber...
aber für die feinen Ohren, weißt du, die dann merken, es klingt ein bisschen anders. Es liegt daran, dass wir in einem neuen Studio sind.
Ja.
Und gleich mit seinem großartigen Gast.
Ja.
Michi, deine Karriere ist dir passiert, oder?
Ja, und du hast nicht unmaßgeblich damit zu tun gehabt, sagen wir mal so, am Anfang zumindest.
Ach so?
Ja, ich glaube schon, wir waren in einer ORF-Sendung, falls du dich erinnerst.
Ja, ich kann mich daran erinnern.
Genau, und das war so ein bisschen schon der Initialzünder für mich, weil ich habe ja, also Kurzfassung ist, ich habe meiner Frau zuliebe angefangen, so Kurzvideos auf Instagram zu machen. Also eigentlich auf TikTok habe ich angefangen.
Deiner Frau zuliebe?
Ja, das muss man mir erklären. Weil ich war höchst hochgradig unzufrieden, bin ich 20 Jahre lang ins Büro gefahren und habe mir gedacht, wozu mache ich den Scheiß, das bringt keinem irgendwas, was ich da tue. Und habe mehr oder weniger bezahlt Altpapier produziert. Also ich habe Prospekte und so weiter gemacht, ne, in Werbeabteilungen.
Oh.
Und meine Frau hat gesagt, na gut, ich meine, du kannst eh noch, wenn du magst, noch 10 Jahre weiterfahren. Oder ich würde dich dabei unterstützen und das dir empfehlen, du versuchst halt was dran zu ändern. Ne? Weil das macht dich auf Dauer krank und unglücklich. Und da habe ich gesagt, okay, passt. Ich glaube zwar nicht, dass irgendwer auf das Wort, was ich da tue, aber ich fange halt einmal an. Und dann habe ich angefangen, jeden Tag ein TikTok-Video zu machen und Gott sei Dank schon nach 30 Videos, weil ich bin auch nicht der geduldigste Mensch, also nicht einmal einen Monat später hat der ORF dann angerufen, wegen dieser Show, wo wir dann am Ende gemeinsam waren.
Das erste Video, das ich von dir gesehen habe, ich glaube, es war auf Insta, war das mit dem Hund.
Ja, das war auch das Video, wegen dem der ORF angerufen
hat. Das war sehr lustig.
Ja.
Das war sehr, sehr lustig.
Ich habe mich da nie auch mal drauf angesprochen. Also
sehr, wirklich?
Sehr witzig. Ja, es war irgendein Hund aus Amerika.
Nicht einmal dein eigener?
Nein. Natürlich nicht. Ich hab keinen eigenen Hund. Weil sonst hätte ich schon 12 oder 13, weil ich habe mich ja zu 13 verschiedenen Hunden nicht immer gedacht, das funktioniert gut, dann mache ich halt andere Hunde und andere Situationen.
Ah.
Ich wollte aber dann irgendwie nicht der mit den Hunden sein, weil ich glaube, auf Social Media ist es ja dann wichtig oder es passiert einfach so, dass du dann der und dann kriegst du halt irgendeine Funktion, weil die Leute deinen Namen nicht kennen. Und ich wollte nicht der mit den lustigen Hundevideos sein. Und ich war auch nie einer, der mir immer ein rotes Kapperl aufsetzt oder immer...
Deswegen Heidelbeer Hugo, weil das was ist?
Nein, Heidelbeer Hugo ist einfach ein Getränk. Also
ach,
es den Hugo
so.
Gibt's und wenn es den mit Heidelbeeren machst, ist der Heidelbeer Hugo. Das haben wir einmal in einem Restaurant gesehen.
Den Connex habe ich
nie
zusammen,
ja.
Das habe ich nie verstanden.
Nie hätte ich das mit einem Getränk in Verbindung gebracht. Ja,
das Problem ist, ich heiße so normal Michael Bauer, dass halt alles schon besetzt ist. Ne? Jede Internet-Webseite, jeder Instagram-Handle ist alles weg.
Stimmt.
Ich wollte nicht Michael-Bauer83 Rufzeichen heißen. Deswegen habe ich mir dann gedacht, ich bin auf der Suche nach einem Namen, der ohne Zahlen auskommt und so.
Ja.
Da war ich mit meiner Frau brunchen und die hat dann gesagt, hey, da ist ein Heidelbeer Hugo, so ein Dispenser, magst auch an. Und ich habe gesagt, na, aber der Name, den finde ich ganz, ganz cool, sehr österreichisch und war alles frei. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich das, bis mir was Besseres einfällt.
Und das heute. Ist bis jetzt nicht passiert?
Naja, hast du einen Vorschlag?
Ja, na, okay, warte, brainstormen.
Nein. Nein, das soll ja zahlen dafür.
Ja, stimmt, ja.
Kommt aus der Werbung.
Ja, eben, kommst aus der Werbung.
Ja, der weiß, dass das was
wert ist. Ich schicke meinen Freunden immer, wenn sie irgendwas wissen wollen, so ein Foto von einem Frosch, der einen Mittelfinger zeigt und sagt, I jump for cash, bitch.
Das ist auch sehr sympathisch.
Ja.
Wie viele Freunde hast du noch?
Keine.
Du, deswegen haben wir den Podcast.
Keine.
Weil dann müssen Leute hierher kommen und mit mir plaudern eine halbe Stunde.
Ja. Und ich hab das Problem, dass ich immer dabei bin.
Ja.
Das heißt, nach der ORF-Sendung, die Comedy Challenge hat das geheißen, wenn ich mich richtig erinnere, ist deine Karriere losgegangen. Das heißt, nicht nur auf Instagram und auf TikTok, sondern auf der Bühne auch.
Genau, also die Situation war so, dass ich ja, du hattest ja zwei Talente in deinem Team als Mentor und ich war im Team Rube, bei Manuel Rube. Und der hat mich irgendwann zwischen der Aufzeichnung der Sendung und der Ausstrahlung war ein Monat Zeit, weil die haben ja Zeit gebraucht, dass das schneiden, das Ganze. Und in der Zeit hat mich der Manuel angerufen und hat gemeint, du magst du nicht einmal ausprobieren, vor Publikum zu spielen. Und ich habe gesagt, ja, was schwebt da vor? Irgendwie eine kleine Comedy-Bühne mit 20 Leuten, hat er gemeint, nein, im Stadtsaal hätte er mich gerne. Und zwar zweite Halbzeit, 20 Minuten, gleich einmal auch, wo du sagst, schön kurz. Ne? Und ich habe gesagt, ja schon, aber er hat mich sehr... Ja, es knackt, das Wasser.
Eine Flasche hat geknackt.
Aktives.
Wir haben keine Terroristen im Podcast, das war eine Flasche. So, bitte.
Nein, und er hat gemeint, ich soll eben dort auftreten, beim Stadtsaal. Und ich habe gesagt, ja schon, aber ich habe kein Programm, was soll ich da spielen? Ja. Und er hat gesagt, na ja, bist du ein lustiger Bursch, schreib halt was. Ne? Ist ja nur ein Monat Zeit, schreibst halt 20 Minuten für den Stadtsaal. Ja. Wie schwer kann das sein? Ne?
Na klar.
Also er hat eine sehr, wie soll ich sagen, große Last auf meine Schultern, aber auch ein großes Vertrauen natürlich ausgesprochen, wo ich ihm sehr dankbar bin. Und dann habe ich das gemacht und das hat dann eben der Andreas Fuderer, der Chef vom Stadtsaal und auch der Chef vom Niedermeyer gesehen. Und da hat sich dann ein Termin ergeben und der hat mich irgendwann gefragt, du, was ist denn so dein Plan im Leben? Und ich habe gesagt, naja, Job kündigt, im Büro habe ich vor einem Monat. Ich gehe jetzt all in und er hat gesagt, wann bist du fertig mit dem Programm? Ich habe gesagt, ich habe noch nie eins geschrieben, wann soll ich fertig sein? Und dann hat er mir 6 Monate später einen Premierentermin gegeben und dann habe ich im Niedermeyer Premiere gespielt. Und dann habe ich 28 Mal im Niedermeyer gespielt und 3 Mal im Stadtsaal mit dem Programm. Das war richtig geil.
Also Wahnsinn, großartig. Ja. Und du bist glücklich mit der Entscheidung.
Ja. Sehr, sehr, sehr glücklich. Ist also ich meine, cool. Alleine, dass ich da heute sitze, ist ja
Wahnsinn,
crazy. Ne? Also finde ich schon.
Wieso?
Nee, ich habe mir früher deine Sendung angeschaut, wo du noch ein bisschen formeller angezogen warst im ORF und habe mir gedacht, wow, das wäre so mal so statt dem Strache, dass ich einmal dort sitze. Das wäre schon cool. Dass er mal wen anderen verarscht, aber fast ist es ja so gekommen. Ne? Also, dass ich jetzt da sitze, ist schon eine große Sache.
Das ist jetzt quasi ne, die Sendung nur mit mehr Reichweite.
Ja. Genau, jetzt schauen halt mehr Leute zu.
Oder hören mal zu. Ne? Spielst du dein Programm noch?
Das erste nicht mehr. Ich spiele jetzt mein zweites Programm. Das heißt 10-Meter-Turm. Jetzt habe ich eh wieder am 18. Jänner, ich kann sagen, weil die Ausstellung davor ist, ist der Stadtsaaltermin wieder. Schon.
Ja, gehen Sie alle hin, bitte.
Diesmal gut verkauft.
Toi, toi, toi.
Ja.
Super.
Und gehst du auf Tournee auch, außerhalb von Wien?
Ja,
oder?
Ich versuche es. Also, das wirst du eh selber wissen. Es dehnt sich dann so in konzentrischen Kreisen aus. Das heißt, ich spiele relativ viel und auch schon groß in Wien. Ja. Also im Grunde alles außer das Globe habe ich schon bespielt und das Globe ist...
Das kommt noch jetzt als nächstes.
Ne? Das kommt ja sicher nächsten Mittwoch.
Genau. Ja.
Nein, also das wird noch dauern. Das
ist nur eine Terminfrage. Ne? Aber du kannst halt nicht immer. Ja.
Genau, ich habe auch nicht immer Zeit. Ne?
Ja.
Nein, aber das dehnt sich eben aus und ich versuche es und das Publikum, das reguläre Kabarettpublikum, wie meine Managerin die Elle immer sagt, das muss man sich halt erst spielen. Ne? Und dann spielst du halt irgendwann das erste Mal in... Ich weiß es nicht, Langenlois und dort kennt dich keiner, weil natürlich ein paar Leute sehen dich oder kennen dich schon wegen Instagram, aber das ist halt so ein Viertel der Menschen, die dich kennen und 3/4 der Leute haben dich noch nie gesehen und dann entscheiden die halt, ob du denen gut gefallst oder nicht und dann kommen die beim zweiten Mal schon ein bisschen mehr und dann muss halt in Summe dort, weiß ich nicht, über die Jahre 5, 6, 7 Mal spielen in Langenlois und dann bist du auf einmal ausverkauft in Langenlois.
Aha.
Und so dehnt sich das eben aus. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine regulären Termine in Tirol oder in Vorarlberg, weil es sich halt nicht auszahlt. Ne?
Ja.
Weil ich fahre dort 600 Kilometer hin, dann sitzen dort 30 Leute, ich muss einen Tag dort schlafen und dann fahre ich wieder zurück und habe minus 400 Euro gemacht und freue mich. Ne? Also, wir machen es alle gern, aber ja.
Wie viele Follower hast du auf TikTok oder Insta?
Ja, ich habe jetzt aktuell, ich glaube, 60.000, 61.000 auf TikTok und 54.000 oder so auf Instagram.
Na, das ist doch schon.
Wie geht's dir mit dem Erkanntwerden? Hast dich schon gewöhnt?
Ja, gut. Es ist, ich finde, das Unangenehmste am Erkanntwerden ist dieses, du merkst, dass dich die Leute erkennen oder du bist dir unsicher, ob dich jemand erkennt.
Ja.
Und er sagt aber nichts und du kannst natürlich nichts sagen. Ne? Weil ich meine, es ist nichts Unangenehmes, wenn ich sage, ja, komm her, magst du Autogramm und ich habe irgendwas auf der Nase picken. Ja? Also das wär natürlich
schlecht. Ja, gerne, komm deswegen mal
sag, genau, deswegen sage ich das nie. Aber es gibt halt, ich meine, das wirst du zu Genüge kennen, es gibt halt die Leute, die halt dann sich den Kopf verrenken und so ein bisschen dir nachschauen. Mhm. Und dann flüstern oder...
Ja.
Genau.
Da gibt es großartige Geschichten von Kollegen,
ja?
Die ich gerne erzähle.
Na? Sag mal.
Und der Fifi Bisecker hat mir mal erzählt, dass ein Typ zu ihm kommt. Ich kenne Sie, wer sind Sie?
Das ist ein schöner Satz.
Das ist geil. Schön. Und, was der Bisecker hat uns erzählt, er ist erkannt worden Und dann ist gefragt worden, wer sind Sie? Und also Witterseck. Und die andere Person sagt, nein.
Ist er nicht. Nein. Stimmt. Aber ich habe noch eine coole Geschichte, weil du sagst, wegen Erkennen, aber nicht ganz. Heidel bei Hugo hast du ja gesagt, ein vielleicht außergewöhnlicher Name. Und es war sehr lustig, ich habe einmal im Casanova, war ich zu Gast, ich glaube, es war die Premiere von der Eva Maria Marold. Und da habe ich das allererste Mal den Seniorchef, den Harry Diem, gesehen vom Casanova.
Ja.
Und er hat mich erkannt, aber nicht zur Gänze. Das heißt, wir sind reingekommen und er hat sich sehr gefreut, dass ich da bin und hat dann in den Raum gerufen, der Riebissl-Django, meine Damen und Herren, der Riebissl-Django, ich wäre narrisch, stehen Sie auf, wären Sie verrückt, der Riebissl-Django. Also der hat eine riesige Freude gehabt. Und seitdem, du kannst im Grunde sagen, wie du willst, Erdbeerwein, Wacholderwickel, ich höre auf alles, ja. Birnenbärtel, ist mir wurscht. Ja. Ich weiß eh, wenn du meinst. Genau.
Der Rudi Rubeneck ist in Burgersdorf in einer Konditorei gesessen, hat einen Kaffee getrunken und eine ältere Dame kommt zu ihm und sagt, Gössi sind's. Wer? Ja, Sie sind der Kaiser. Und der Rudi Rubeneck sagt, nein, da bin ich nicht. Ja, aber irgendwer sind Sie. Und der Rudel sagt, ja, da haben Sie recht, irgendwer bin ich. Und sie sagt, der Senks habe ich da recht gehabt.
Das ist sehr großartig. Gut, ne? Ich weiß nicht, warum er sich da so verweigert. Ne? Ja. Da stellt sich da unter den Chef, er ist es doch.
Ja, ist es doch.
Aber gut, das heißt, die Hunde waren fake. Wie ist es, du machst viel Papa-Content?
Ja,
Das ist echt.
Ja.
Das sind auch tatsächliche Erfahrungen,
nehme ich an. Ja, aber viele Leute wissen nicht, wie alt meine Kinder sind. Die glauben dann aufgrund der Videos, das muss so zwischen 2 und 4 sein.
Magst du es erzählen oder ist das zu privat?
Ja, mein Kleiner wird jetzt 20.
Der Kleine.
Mein Schnucki.
Ja, okay.
Mein 93 Kilo Bröckel.
Okay. Wann hast du den Krieg? Mit 9? Oder?
Mit 23.
Okay, okay.
Ja, cool. War schon jung. Ja. Meine Ex-Frau hat gesagt, die war dabei.
Ja.
Bei der Zeugung.
Ja, aber sehr gut.
Die kann mich nicht erinnern. Also ja, bin ich zweimal ungünstig gelegen. 2 Kinder habe ich, ne? Ein Mädel auch noch. Und genau. Ungünstig. Naja, weißt du, im Drehen vielleicht.
Ja, klar. Ja, sicher.
Kurz befruchtet. Ja.
Da haben sie den Helge Schneider mal gefragt in einer Talkshow, sie haben weiß nicht, 9 Kinder oder so, wie ist ihnen das passiert? Sagt er, durch Geschlechtsverkehr.
Ja. Das ist auch.
Manchmal ist das auch,
ist so.
Passiert das. Ja.
Hin und her. Sonst ist das Hudeln, ne? Sagt man ja, vom Hudeln kommen die schieren Kinder. Ne? Aber meine sind sehr schön, deswegen haben wir da sehr Zeit gelassen.
Okay, aber das sind alles echte Geschichten.
Sagt jeder Vater.
Also der Kleine ist 20, wie alt ist der Große?
Na, die Tochter, also...
Die Tochter.
Okay. Er ist der Große der beiden und die Tochter ist 19, genau.
Ist 19, okay.
Ja, genau. Also sie sind beide schon sehr groß und... Beziehung und Ding stimmt auch. Also ich habe eine sehr, sehr liebe Frau und Partnerin, die mich betreut im
Privaten. Ja, und die dich ja auch... Also ich meine, wann hat man das schon in einer Partnerschaft, dass die andere Person sagt, scheiß auf die sichere Bank... Go ja, follow your dreams, ne?
Ja. Es hat nur eine Scheidung gekostet, aber natürlich. Also es ist nicht die Frau, mit der ich die Kinder habe, sondern jetzt eine andere.
Und die Kinder wohnen bei dir oder?
Ja, einer wohnt bei mir, die Tochter nicht.
Ja.
Und genau. Und so ist das so ein bisschen alles patchworkig, alles sehr gut und wächst und gedeiht. Wir sind getragen von Liebe, aber natürlich, das braucht ein großes Stück Sicherheit. Ich habe ja sie auch zu einer Veränderung gebracht. Das heißt, wie wir uns kennengelernt haben, war sie Buchhalterin, hat aber ausgeschaut wie eine Streetworkerin, also bunte Haare und backt überall.
Okay.
Und sie sagt mir dann, sie ist Buchhalterin. Ne? Und ich sage, wieso bist du Buchhalterin? Du schaust aber nicht so aus wie eine Buchhalterin.
Ja.
Deppert, wie man ist, aber hat es gestimmt in dem Fall.
Die Stereotypen,
weil sie hat dann soziale Arbeit studiert und arbeitet jetzt auf der Psychiatrie und hilft Menschen wieder ins Leben zurückzufinden.
Das heißt, die kenne ich vielleicht.
Ja. Ich kann da mal eine Karte geben, vielleicht einen Fusch, weil die macht doch viel schwarz nebenbei.
Okay, sehr gut.
Klar.
Also so Ritalin-Rezepte und sowas.
Ein bisschen Medikamente checken einfach.
Wir bleiben in Kontakt.
Ein paar Upper, ein paar Downer.
Ja.
Super.
Ach Gott, ist das schwierig.
Na, super. Was ist daran schwierig?
Euer Gespräch.
Na, so kommt das. Das kann man ja rausschneiden. Ist ja wurscht. Nein.
Das ist Wirtschaft, Robert. Das heißt, so rennt das. Das ist Business.
Findet der Nachwuchs das leibend, was du machst?
Ich glaube, je älter sie werden, desto leibender.
Okay,
weil am Anfang
als
schon.
Teenager findet man es cringe.
Weil, wie gesagt, mein Sohn ja bei mir wohnt, wie die Einladung zum ORF-Casting damals für die Show gekommen ist, habe ich gesagt, also da gehe ich sicher nicht hin, weil das sind ja nur quasi schon Halbprofis oder Leute, die viel besser sind wie ich. Und da hat mein Sohn damals mit 16 gesagt, so unangenehm ihm das mit den Videos, der Anfang auch war, hat gesagt, doch Papa, du gehst dahin, du bist lustig. Und da haben wir gedacht, okay, geil. Also wenn der mich glaubt, dann
sollte
ich vielleicht auch einmal anfangen. Und dann war das eigentlich ein relativ Selbstläufer. Also ja. Es waren dann, ich glaube, 40, 50 Kandidaten in Summe dort und ich bin dann einer von den 8 geworden. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, okay, ich brauche mich da jetzt gar nicht, also kochen alle mit Wasser ja. Und Jury ist lieb und die Leute vom Fernsehen sind lieb und, ja. Und dann ist das eigentlich so gelaufen und seitdem stört mich das gar nicht mehr und denk mal.
Ja. Ja. Du bist in Wien aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Ja. Hast du irgendwann einmal die Lust verspürt, woanders zu leben als in Wien?
Kurz. Also immer, wenn ich woanders bin, verspüre ich wieder die Lust, in Wien zu leben. Vielleicht war ich auch noch nie irgendwo, wo es schön genug ist, dass ich mir das dort irgendwie vorstellen könnte. Aber ich fliege jetzt, ich freue mich sehr im Sommer das erste Mal, ich glaube seit 20 Jahren wieder länger auf Urlaub und natürlich ohne Kinder, also mit meiner jetzigen Partnerin, 3 Wochen Kapados. Und auf das freue ich mich schon sehr, weil ich weiß nicht, wie sie ist ein großer Griechenland-Fan, war selber noch nie dort. Ich glaube, sie hat irgendeinen Standardartikel gelesen, dass das so ein verstecktes Juwel sein sollte.
Und okay. Haben
dass der Thomas Stipschitz dort ein Haus hat.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, okay, also ich meine, da haben wir schon dazwischen gebucht gehabt, aber.
Okay. Das heißt, ihr seid nicht in dem Haus.
Nicht wegen dem Stippel, genau, sind wir jetzt nicht dorthin gefahren, aber natürlich,
wenn er dort ist. Der wird sich freuen.
Ich glaube auch, genau. wenn ihm wer nachreist, das taugt ihm sicher.
Voll, ja. Na, man will ja auch dort dann unter Wiener Kollegen sein.
Ja. Da muss man immer schauen. Ich kann ein bisschen Programm schreiben oder so, ja.
Ich kenne es aus der Musikindustrie, wenn du auf irgendwelche Showcases ins Ausland fährst und dann hängen nur die Österreicher dort miteinander ab und es wird sich nicht durchmischt. Ich meine, gibt's im Kabarett ist man ja auch ziemlich lokal begrenzt, oder? Hast du Kontakt zu deutschen Kolleginnen zum Beispiel? Gibt es da irgendwie? Gast.
Der Gast.
Du
hast zu allen
Kontakt. Naja, gut, ja, das
Entschuldigung. Ich kenne ein paar Leute.
Ja. Eben. Also bei mir ist es eher so, dass man sich eher über Instagram, also wenn dann ein junger Mensch hochpoppt irgendwo bei mir im Feed, wo ich mir denke, bist du narrisch, der ist unfassbar gut, dann sage ich ihm das
sehr oft gut.
Auch. Also schreibe ich den an und sage, hey, du, echt Respekt, was du da machst, finde ich ganz toll. Genau, und da habe ich jetzt zum Beispiel zu einem jungen Schweizer, dem habe ich ein, zweimal geschrieben, der ist sehr, sehr großartig.
Versteht man den?
Ja, er spricht Hochdeutsch in den Videos, genau, sehr, sehr erfolgreich, ich glaube jetzt 700.000 oder 800.000 Follower bin in kürzester Zeit sich rauf, aber voll verdient, der macht das sehr unique. Also es ist immer lustig, weil ich schaue mir dann Videos an auf Social Media und denke mir, okay, jetzt gibt es eigentlich keinen neuen Stil mehr, wo man sagt, das ist unique, so macht man das und dann kommt irgendeiner und zeigt, dass das doch geht.
Ja.
Also sehr großartig. Genau, und dann schreibt man halt so ein paar Mal hin und her, aber jetzt kennen, würde ich sagen, nein. Also kennen durch ein paar Österreicher, die in meinem Umfeld sind, wird der Robert vielleicht auch bestätigen können, die sind meistens so auf einem ähnlichen Level wie man selber.
Okay. Ja.
Also natürlich, dem Manuel Rube, den lade ich noch zur Premiere ein, dem schreibe ich ab und zu, aber das ist jetzt kein, der ist halt einfach woanders und hat, ist
also, wollte gerade sagen,
WM-Geschäft natürlich, also wir treffen uns ja jetzt nicht auf 2 Bier in der Woche. Genau, aber halt mit Leuten, die ungefähr auf meinem Level sind.
Ja.
Genau, da tauscht man sich dann aus.
Hast Geisteskranke auch, die sich.
Wie meinst du?
Die danach rennen oder dir schreiben?
Also
oder
Fans? Ja, also es gibt ein paar, die man dann irgendwie stummschalten muss online, weil man nicht. Also es ist meistens bei mir so, es waren jetzt keine Drohungen oder sonstige Dinge. Aber es waren so Sachen, wo man sagt, ich verstehe nicht, was du mir sagen willst.
Ja.
Also die schicken einem entweder 12 Videos am Tag, wo ich mir denke, okay, was mache ich damit? Ja? Aber so, guten Morgen, und dann ein Bärli, weißt du, die Sonne scheint und dann, also wo du dann echt denkst, den würde ich gerne einen Kontakt von meiner Frau weiterleiten.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere, so persönlich habe ich eigentlich keinen, noch nicht. Ich glaube einfach, dass dann schon einen Unterschied ausmacht, was man macht. Und wie ernst man sich nimmt. Also ich glaube, die Leute checken, dass ich das halt zu Gaude mache, das auch nicht so wichtig ist. Also ich mache das einfach, um Menschen Spaß zu bringen. Und die meisten verstehen es. Aber natürlich, du, das Hundevideo, was du gesagt hast, da gibt es zig Leute drunter, die kommentiert haben, Qualzucht, du Schwein, wie kann man sich so einen Hund kaufen? Checken halt nicht, ich habe den Hund nie gesehen in meinem Leben. Ja. Also ich kenne den Hund nicht. Den Bobo oder den Fipsi oder wie heißt, keine Ahnung. Ja. Also den habe ich mir dazu geschnitten, weil 4 Videos weiter habe ich ja dann eine andere Qual zu.
Ja, klar.
Ich mich. Und weißt, wo ich mir denke, ja. Und dann.
Es ist Sie checken es oft nicht. Heidelbeer, okay. Hugo, der Qualzüchter.
Ja, richtig.
Wäre vielleicht ein schönes, schöner Titel für das übernächste
für Buch,
Programm.
Fürs erste Buch.
Ja, fürs erste Buch, der Qualzüchter.
Ja.
Der
Kinderbuch.
Qualzüchter. Ja. Kinderbuch. Mit so Tastelementen.
Weißt Hugo und der Qualzüchter.
Du kannst dann auf so ein Fischernetz, genau, wo sich eine Robbe verfangt, super, oder so, weißt du, kannst dann ganz ja tasten.
Schön. Super.
Ja. Soll, ne?
So ein echtes Fell auch.
Ja, schön. Schön.
Ja. Was wärst du sonst worden? Das stellst du immer die Frage, Robert, heute stelle ich sie. Was wärst du sonst worden?
Ja, bei mir ist die Frage, ich war ja schon was dafür, ja, leider.
Ja, ja, eh, aber das da warst du ja nicht glücklich.
Was hast du da gemacht, Prospekte gemacht?
Genau, ich war in der Marketingabteilung von großen multinationalen Konzernen, also so langweilig, wie es nur geht. Oh. Und bin natürlich sehr, wie soll ich sagen, gescheitert und gehadert mit dem, dass dort jeder eine Rolle spielt. Da weiß ich es wenigstens, weil es unser Beruf ist, ja, oder du sogar in einem Film dafür irgendwie bezahlt wirst. Aber da ist für mich die Künstlerbranche deutlich aufrichtiger, weil es quasi am Tisch liegt. Aber dort ist halt wichtig, was steht auf dem Kartel, und wenn wir dem das eine drucken, dann kriegt unsere Abteilung mehr Budget fürs nächste Jahr. Solche Spiele, wo ich natürlich null Bock drauf. Ja. Und ich habe halt immer auch da, wie in der Schule, schon für die Pausen gelebt. Das heißt, ich war der Held auf jeder Weihnachtsfeier, ich war der Held in jeder Mittagspause. Da wollten die Leute, dass ich noch die Geschichte erzähle, und wir haben dann Stunde 30 Mittagspause gemacht, und dann ist wieder irgendwer gekommen und gesagt, ist eigentlich nur eine halbe Stunde, gell? Also ihr seid viel, ihr müsst jetzt eigentlich zurück auf den Arbeitsplatz.
Damit kann man alles killen.
Ja, und ich habe immer Riesenfreude dran gehabt, weißt du, hat wer einen lustigen Sprachfehler, geht wer komisch, gibt's irgendwelche Eigenheiten, das hat mich erfreut. Ich habe halt da damals schon quasi unbewusst Figuren irgendwie gesucht oder designt. Und damit haben die anderen haben mich immer mit ihrer Arbeit gestört im Büro. Ne? Also die wollten ja wirklich das Excel da machen.
Die nerven dann auch mit Dienstplänen rum und sowas. Ne?
Nein, also das wäre alles kein Problem gewesen, wenn das sinnhaft gewesen wäre. Ja. Also ich glaube, wenn ich angefangen hätte in irgendeiner NGO, oder wenn ich gewusst hätte, okay, ich fülle jetzt zwar ein deppertes Excel aus, aber keine Ahnung, das sind Spendenlisten und wir kaufen dann Kindern Essen oder wir retten Tiere, dann hätte ich ja in der stumpfen Arbeit auch Sinn gefunden. Mhm. Aber dadurch, dass es am Ende des Tages ein Prospekt worden ist oder irgendein Brief, den du kriegst, wo steht, Herr Ballfrader, wir haben jetzt die drei Angebote, sie kriegen minus 10% oder 15 extra Punkte, wo ich mir denke,
das heißt, du warst nicht kreativ tätig, sondern mehr administrativ.
Überhaupt nicht. Und es war immer eigentlich lustig oder schön, weil ich habe ja auf Kundenseite mit Werbeagenturen gearbeitet, also mit den Kreativen, denen wir ein Heidengeld bezahlt haben.
Ja.
Und ich habe immer gedacht, okay, dafür das traust dich abgeben, das ist urschlecht. Dann wollte ich versuchen, in Werbeagenturen unterzukommen, war aber dann gefühlt schon zu lange auf Kundenseite, und die haben mich dann auch nicht ernst genommen, weil die haben gesagt, na gut, als Kunde da, also umgekehrt was geläufiger, dass du quasi von dem Kreativen zum Langweiligen wechselst, umgekehrt war es schwierig. Und wenn ich das nicht geworden wäre, also ich kann mich noch erinnern, als Kind, ich habe sehr viel ferngeschaut als Kind, aber viel alleine vor dem Fernseher und habe viel Werbungen und so nachsingen können. Und ich wollte früher immer, dass einmal eine Werbung von mir im Fernsehen spielt. Das war so mein
Werbung?
Filme machen des kleinen Mannes. Und irgendwie habe ich es jetzt indem ich halt kleine Filmchen mache und mir keiner sagt, wie ich das tun soll, und mache das einfach. Aber ansonsten glaube ich, wenn ich es ganz frei wählen könnte, auch die Talente, wäre ich gerne Fußballspieler oder Trainer geworden.
Okay.
Ja.
Du hast vorhin, bevor die Mikros eingeschaltet waren, gesagt, du hast mit 11 Jahren bereits über 100 Kilo gehabt. Oder
ja, also ich war immer viel zu
dick. Also wichtig, Trainer. Nicht
genau. Ja, Trainer. Ja.
Ja, oder früher. Weißt du,
oder Vorstopper.
Mit 7 schon reinbringst und sagst du, der dritte,
dann passiert dir das
der dritte andere, Liter Vanillepudding ist vielleicht zu viel. Genau. Dann wäre das vielleicht auch anders gekommen, aber natürlich, es ist so kommen, wie es kommen musste, und jetzt bin ich da, wo ich bin, und es ist ganz gut so. Ich habe noch hoffentlich 40 gute Jahre, und ich schaue mal, dass wir uns gerade machen.
Sonst hättest du eine Knieverletzung gehabt, also es ist eh immer irgendwas. Gell?
Ein Zirkel habe ich eh immer.
Bist du ein Einzelkind?
Ich habe eine 11 Jahre jüngere Halbschwester, also sehr interessant auch da, sehr verwoben. Also ich habe eine serbische Mutter, und die hat mit einem anderen, ich bin quasi mit einem Österreicher mit schlecht liegen, weißt du, einmal falsch umdrehen. Und meine Schwester ist mit einem ich glaube, Bosnier oder Serben, ich habe den nur zweimal gesehen.
Sprichst du auch kroatisch-serbisch, serbo-kroatisch?
Korrekt, ja. Also nicht gut, aber also wenn es mich alleine in Belgrad aussetzt, ich würde jemanden fragen können, wo finde ich dein Hotel oder
ein Kaffee bestellen.
Den, genau, das
und du könntest sagen, Nelopedai.
Nelopedai, danke. Ja, genau, richtig. Erzähl kein Blödsinn, dran nicht auf.
Ah, Nelopedai, ja. Sehr gut.
Genau, nein, also das geht schon. Ich habe hab einen sehr lieben Cousin, der damals wegen dem Bosnienkrieg geflüchtet ist nach Österreich, 92. Und wir haben uns sehr gemocht, weil wir als Kinder gespielt haben miteinander. Und genau, und er konnte halt kein Deutsch. Jetzt ist er aber da, quasi in Österreich. Ja. Und ich konnte kein Serbisch und genau, dann haben wir uns irgendwie das gegenseitig als Kinder beigebracht. Mhm. Er hat zwei Sätze können, willst du Coca-Cola trinken und wie heißt du, glaube ich, die zwei Sachen hat er. Die zwei Sachen. Ja. Ist auch das, was man braucht.
Das waren die zwei Sachen, die ich, wie du bei der Tür reinkommen willst. Genau. Habe ich genau die zwei Sachen gesagt, wie heißt du und willst du Coca-Cola trinken.
Genau. Die beiden Dinge habe ich gesagt und ich habe es dann quasi auch ein bisschen gelernt und dann ist er hier in die Schule gegangen und ich habe ihm die Deutschhausaufgabe geschrieben und so. Also ist er.
Das heißt, du hast von deiner Mutter nicht gelernt, sondern von deinem Cousin?
Nein, ich glaube, meiner Mutter war es ein Anliegen, dass ich mich eingliedere in die österreichische Gesellschaft. Und ich bin eigentlich als Kind relativ viel mehr mit dem Vater. Also meine Mutter war Reinigungskraft bei der ÖBB und war viel auf Nachtdienst. Und okay. Ich bin sehr mit dem Vater quasi groß geworden. Und deswegen war ich war immer in der Jugo-Familie der Österreicher. Also ich habe dann die Arztbriefe vorlesen müssen mit 11 Jahren.
Das ist so ein Klischee, aber es
stimmt voll. Ja. Oder weißt du, die haben sich dann aufgeregt. Also ich habe wirklich mit 9 oder 10 Jahren...
Dein Schwabo.
Und ich habe dann Ratenvereinbarungen mit dem Finanzamt schreiben müssen mit 10 Jahren und so. Also das ist richtig, richtig fett. Ja. Oder dann waren sie angefressen, weil ich nicht die Lateinausdrücke in den Arztbriefen verstanden habe. Ne? Also ich hab dann gesagt, ja...
Was du für ein Trautl bist, dass du das nicht...
Oder? Ja, Neznam, also ich weiß nicht, ja, Neznamstei-Trachitis zum Beispiel. Ja. Und der sagt, na, ist diese Brief in welche Sprache ist diese Brief? Ja. Deutsch oder Chinesisch? Und ich sage, na, Deutsch. Und der sagt, na, bist du Chineser oder bist du Österreicher? Ne? So. Und dann waren sie angefressen, weil ich das nicht verstanden habe, als Elfjähriger.
Was dieser Steppert. Das heißt ne? Sehr früh, sehr erwachsen.
Ja. Also das auf jeden Fall.
Das ist bei den Lustigen oft so.
Das stimmt. Also dieses Stereotyp von keine schöne Kindheit und nicht lustig, das trifft voll zu. Ne?
Ja, also voll.
Es war früh ein Überlebensmechanismus, ne? Dass fremde Leute mir helfen wollen. Das war sehr wichtig für mich als Kind, weil sonst wäre das nicht so ausgegangen.
Ja.
Ja, großartig. Also dann sage ich Dankeschön, Heidelberg Hugo.
Aber dich kennengelernt. Cool, dass du da warst. Dankeschön.
Freut mich sehr. Danke.
Termine.
Termine, um Gottes Willen, ja.
Wo kann man dich sehen? Wann kann man dich sehen?
Genau, ich spiele jetzt am 17. Jänner in der Papierfabrik in Klein-Neusiedl.
Jawohl.
Ist schon ziemlich voll, Gott sei Dank. Und am 18. Jänner im Stadtsaal. Und im März spiele ich dann nochmal im Stadtsaal. Alle Termine auf heidelberghugo.at.
Schöner kann man es nicht sagen.
Toi.
Bussi.